Das saubere und schöne Deutschland ist Gastgeber des Klimagipfels, der derzeit in Bonn stattfindet. Und die Frage ist, sind wir ein sauberes Deutschland? Sind wir ein Vorzeigeland? Wir haben die Energiewende eingeleitet, den Atomausstieg begonnen. Es gibt sehr hohe Umweltstandards, strenge Bauvorschriften, Dämmvorschriften. Wir trennen Müll, was das Zeug hält. Wir haben ein Pfandsystem. Wir haben eine Umweltbürokratie, dass man nicht einfach so Dinge beschmutzen kann. Sind wir ein sauberes Deutschland oder sind wir es nicht? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Das frage ich einen Mann, der sich seit vielen Jahren um den Umweltschutz kümmert. Jahrelang hat er eine Umweltsendung, war Redakteur des Umweltmagazins Grüner wird's nicht, ist Mitglied beim BUND. Die Rede ist von Ralf Göring. Schönen Morgen, Ralf.
Hallo.
Wie steht denn Deutschland da? Wir sind ja eigentlich so nach außen die Musterschüler, die hohe Umweltstandards haben. Wir sind sehr weit, was erneuerbare Energien betrifft, wenn da nicht die Kohle wäre.
Ja, also es ist zwiegespalten. Also es gibt eine Vorbildwirkung im internationalen Bereich. Das kann man durchaus so sagen. Also es gab gute Ideen und gute Ansätze, die Deutschland als Industrienation international zur Vorreiterrolle gemacht haben. Aber man muss andererseits auch sagen, dass die Idee das eine ist und die Umsetzung das andere. Und da hapert es halt inzwischen gewaltig. Und mit dem beständigen Wirtschaftswachstum, mit dem gleichbleibenden Energiehunger bei uns im Land, ist es natürlich so, dass es auch sich diverse Einspareffekte wieder aufheben. Und wenn man geschichtlich zurückguckt, ist Deutschland derzeit nur deswegen noch einigermaßen bei den Klimaschutzzielen im Soll, weil eben man ab 1990 rechnet, was die CO2-Ausstoßbemessungsgrenze angeht. Und da war die Wende. Das heißt, dann haben die ganzen CO2-lastigen Ostindustrien, die ganzen schmutzigen Kraftwerke zugemacht und die ganzen Produktionsstätten. Und das wird Deutschland weiterhin angerechnet auf den Klimaschutz. Und da ist sozusagen einfach eigentlich nicht viel passiert, außer dass halt die Wende passiert ist und ansonsten alle aktuellen Einsparungen werden vom Wachstum auf der anderen Seite aufgefressen.
Wir reden also nicht von der Energiewende, sondern wir reden von der politischen Wende 89-90. Und da gab es ja im Osten des Landes, in den sogenannten neuen Bundesländern, also im Ostteil, in Ostdeutschland, eine starke Deindustrialisierung. Dieser Negativeffekt war im Grunde ein Positiveffekt, der jetzt uns die Klimabilanz etwas verschönern lässt. Trotzdem, du hast von Vorreiterrolle gesprochen, von Vorbildwirkung. Was meint das? Meint das Umwelttechnologien? Meint das das Umweltbewusstsein der Menschen? Denn nichts ist so klischeehafter wie die Deutschen, die brav ihren Müll trennen.
Ja, das ist richtig. Also auf diesem Bereich, also sozusagen auf der Karma-Ebene könnte man jetzt sagen, macht man mit Mülltrennung, mit Solarenergie auf dem Hausdach und so durchaus einiges, was international Vorreitercharakter hat und einfach vergleichbar wenige Länder zu finden ist. Aber andererseits muss man auch sagen, Wohlstand macht Müll und Wohlstand kostet eben überall die Umwelt, vor allen Dingen viele Ressourcen. Und Deutschland als viertreichstes Land der Welt und als riesengroße Industrienation macht natürlich nicht seinen Müll nicht nur zu Hause. Das heißt, auch wenn Deutschland an sich schön sauber ist, der Müll und die Verschmutzung, die passiert halt nicht mehr hier. Die schmutzige Industrie wandert durchaus ab. Und die Grundlagenindustrie kommt von woanders her. Das heißt, die ganzen Rohstoffe, die mit schmutziger Produktion verbunden sind. Und wenn man das mal auf unser Konto rechnet, also wenn man einfach mal sagt, okay, wir verbrauchen halt viel Stahl, viel Aluminium, viel Plastik, das kommt ja alles nicht aus, das wird ja nicht aus deutschem Boden gegraben und aus deutschen Erdminen, sondern das kommt dann eben aus China, wo die Umweltstandards noch nicht so hoch sind und die ganze Chemieindustrie natürlich auch. Oder das Bauxit für das Aluminium, was irgendwo weltweit verarbeitet wird, das kommt aus afrikanischen Minen. Und da interessiert es in Deutschland, grob gesagt, eigentlich kein Schwein, wie das erstmal aus dem Boden kommt. Und als reiche Industrienation sind das Produkte, die bei uns nachher weiterverarbeitet werden oder verbraucht werden. Und da muss man sagen, wenn man das Ganze einrechnet, ist Deutschland eigentlich eher ziemlich negativ.
Das heißt, wir haben ein hohes Umweltbewusstsein. Unsere Kinder wachsen damit auf. Wir leben in einer sauberen Umwelt. Wir sind sozusagen moralisch integer. Wir wissen das alles, aber durch unseren hohen Wohlstand, und das ist ja die Schizophrenie, machen wir uns selbst nicht die Hände schmutzig. Wir leben sauber, also NIMBY, also nicht in meinem Vorgarten, aber der Schmutz wird woanders produziert. Also wir sind fein raus, sind sauber, haben aber müssten ein tierisch schlechtes Gewissen haben.
Müssten wir haben, also tierisch ist ist da übrigens ein gutes Beispiel. Hunde und Katzen geht es eigentlich ganz gut bei uns. Wenn man dann aber mal so guckt, was das Schnitzel so bedeutet, übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor bezüglich Methanausstoß und CO2 für die Pflanzenverarbeitung, die man in das Schweinchen reinfüttert, den Tieren, die wir nachher essen, geht es schon wieder gar nicht mehr so gut. Und das ist so eine ganz kleine Analogie, die man eben auch auf die gesamte Wirtschaft, den gesamten Wirtschaftskreislauf ummünzen kann, wenn man sich Deutschland so anguckt.
Das heißt, die umweltbewusste Familie, die schön mit natürlich mit Helm und umweltbewusst kein Auto besitzen, schön mit Fahrrad fahren, aber eine riesen Wohnung habt, drei Kindern und sagen wir sehr häufig auch in Urlaub fahren und sagen wir ein gutes Leben leben, die haben im Moment eine schlechtere, möglicherweise eine schlechtere Umweltbilanz als eine alleinstehende Seniorin, die in ihrer kleinen Wohnung relativ wenig verbraucht.
Ja, die Umweltbilanzen sind einfach generell in Industrieländern für alle Menschen schon relativ schlecht. Das liegt einfach an den insgesamt da hinten dranhängenden Lebenskosten und an der Struktur, die einfach drumherum besteht. So, also das sind die Straßen, das sind Lkw-Lieferungen von Lebensmitteln aus fernen Ländern, das ist die Verpackung von Produkten und das macht einfach schon mal generell viel aus, dass man einfach einen riesengroßen Ballast schon mit sich rumträgt, virtuell, den man selbst gar nicht mehr beeinflussen kann.
Selbst wenn ich nur zu Hause rumsetze, habe ich schon eine schlechte Umweltbilanz, nur weil ich in Deutschland im Grunde zu Hause bin.
Richtig, ja, das kann man erstmal so sagen. Das kann man sich selbst erstmal so bilanzieren. Das ist erstmal auch nicht vermeidbar, so großartig. Das wäre nur dann vermeidbar, wenn eben wirklich ein bestimmtes Grad an regionalerer Wirtschaft, an saisonaler Ernährung auch erreicht wird, an wesentlich fleischärmerer Ernährung, weil gerade Fleisch eben wirklich inzwischen ein internationales Business ist. Also das die Kuh frisst nicht das Getreide vom Nachbarfeld, sondern eben das Soja aus Brasilien und der Kunstdünger kommt aus verschiedenen anderen Ländern, die Komponenten dafür, um das Soja hoch zu züchten. Und das Ganze da ist zum Beispiel eine Sache, wo man sich individuell selbst so ein bisschen einen Klimaschutz machen kann, indem man eben auf einiges an Fleisch verzichtet oder sich da bewusster ernährt. Und ansonsten zählt eben die Frage, langlebige Produkte zu kaufen und durchaus vor allen Dingen auf Flugreisen zu verzichten. Und wer im Eigenheim wohnt, hat natürlich auch nochmal eine etwas schlechtere Klimabilanz als Menschen, die in größeren Mehrfamilienhäusern wohnen.
Ja. Also das ist ja so das, was man im Kleinen machen kann, aber kaschiert das nicht auch die Probleme? Ist es nicht auch so, dass es letztlich um das Verhältnis zwischen armen und reichen Staaten geht, wie du sagst? Also wir können hier in Deutschland Energie einsparen, uns moralisch integer und umweltbewusst verhalten, auch gut ernähren, aber letztlich sind die Produkte, also angefangen vom Smartphone bis hin zum Traktor, der in Deutschland eingesetzt wird und sämtliche elektronischen Geräte werden im Grunde an Orten produziert oder auch die Rohstoffe, wo es eben keine Umweltstandards gibt und wo die Menschen beschissen leben und arbeiten. Das hast du ja so im Ansatz beschrieben. Also letztlich geht es ums Wirtschaftssystem und Verhältnis zwischen armen und reichen Staaten?
Es geht darum, also man kann schon sagen, Kapitalismus macht Klimaschmutz. Und da wird sich auch, sage ich mal, mit einem Marktprinzip nicht ganz so viel ändern. Also da braucht es einiges an gesellschaftlicher Regulierung und damit staatlicher Regulierung, um da schnelle Verbesserungen zu erzielen. Und deswegen gibt es ja gerade zum Beispiel die Conference of the Parties, also die COP23 in Bonn, was jetzt internationale Staatentreffen der UN-Länder sind, die sich halt zum Klimaschutz beraten und wie man das eben regulieren kann. Und dazu zählt eben unter anderem die Frage, wie kann man als Gesellschaft, die sich in einem Staat zusammenfasst, trotz aller Wirtschaftsprobleme, also in dem Fall die Probleme, die das Wirtschaften mit sich bringt, eben für mehr Klimaschutz sorgen. Da wird in manchen Ländern über eine CO2-Steuer gesprochen. Das funktioniert in Schweden zum Beispiel ganz gut, wodurch eben verschmutzende Technologien entsprechend eingepreist werden erstmal und saubere Technologien diesen Bonus eben mitnehmen können und dadurch billiger werden. Das lässt sich über Ausgleich im internationalen Klimaschutzabkommen verhandeln. Das heißt, dass man eben Länder, die jetzt sagen, okay, wir machen gleich den Sprung von der noch nicht Entwicklung zu einer sauberen Klimaschutzentwicklung, also einer klimaschutzfreundlichen Entwicklung und Industrie, dass man die eben unterstützt, dass die eben nicht diesen Schritt über Kohlekraftwerke und Großindustrie machen, sondern eben gleich zu Technologien kommen, die modern sind, auch wenn es erstmal teurer ist. Und dass man eben sagt, dass man da einen internationalen Ausgleich schafft, das ist sehr, sehr schwierig. Das hat natürlich auch mal was damit zu tun, wie sich Menschen und Staaten bereit sind, selbst beschränken. So, und das ist angesichts eines Meeresspiegelanstiegs, einer Klimaerwärmung, die für Wetterextreme sorgen wird in vielen Bereichen und die natürlich am Ende volkswirtschaftlich sehr, 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 sehr teuer wird, ein schwieriges Feld und wo natürlich alle Länder sagen müssen, das sind wir bereit zu geben und zu nehmen und das ist das Risiko, was wir abfedern wollen. Und da bin ich jetzt schon sehr liberal, wenn ich das sozusagen so ausdrücke. Also wir könnten es auch sehr konkret sagen, als B&D wäre die Forderung in Deutschland eben 50% des heutigen Energieverbrauchs erstmal einzusparen und dann darüber zu reden, den Rest eben erneuerbar zu machen, damit eben gar nicht erst so viel neue Technik an Investment da ist, sondern man investiert eben darin, dass man möglichst gar nicht erst Energie erzeugen muss, die man später verbraucht. Das wäre ein echter Einsparfaktor. Wenn man die COP23 anguckt, dann wird aktuell noch über ganz andere Dinge geredet, wie zum Beispiel darüber, dass jetzt außer den USA kein anderes Land der Welt mehr sagt, wir halten uns mal an die Klimaschutzabkommen, an das Klimaschutzabkommen von Paris. Das ist jetzt 2 Jahre her und da steht unverbindlich drin, wir erkennen den Klimawandel als Problem an und wollen individuell darüber sorgen, was denn getan werden kann, damit der Klimawandel nicht über 1,5 Grad weltweiten Temperaturanstieg so ausgeht. Und die USA unter Donald Trump haben gesagt, nee, selbst das ist uns zu viel Regulierung, obwohl das internationale Klimaschutzabkommen von Paris keinerlei bindende Regularien vorsieht. Und genau solche Regularien sind ganz, ganz vorsichtig und diplomatisch abgefedert, ist jetzt, steht in Bonn eben auf der Tagesordnung. Und bisher ist da zumindest, wenn man mal so guckt, noch nicht allzu viel passiert, außer dass Syrien jetzt wieder beigetreten ist, den Klimaschutz.
Ralf, abschließend nochmal zum Thema Deutschland und Kohle. Das scheint mir ein gutes Beispiel zu sein für Lobbypolitik. Also das geht ja eigentlich gar nicht, dass wir noch in Deutschland Kohlekraftwerke haben. Das ist ja so bei jeder also Vernunft. Trotzdem setzen sich da Lobbygruppen durch und die Arbeitsplätze stehen da über allem. Das erscheint mir völlig absurd.
Das ist relativ absurd. Also wenn man einzig nur auf die Arbeitsplätze guckt und auf das guckt, was da an indirekten Subventionen in vielen Industriebereichen für den Verbrauch von Kohlestrom, der dadurch sehr, sehr billig wird, eben reingeht, könnte man auch sagen, man könnte mit dem Geld die Leute auch mehrere Jahre umschulen und also die jetzt noch in der Kohleindustrie arbeiten. Das ist das eine. Zum anderen sind die Gesundheitskosten von Kohle und die gesellschaftlichen Kosten sehr, sehr hoch. Also neben den Subventionen sind natürlich aus Kohlekraftwerken kommen oben raus, aus den Schornsteinen, da kommt Quecksilber raus, da kommen diverse radioaktive Stoffe raus, die sonst halt in der Kohle gebunden waren. Und das der Ruß, der Feinstaub, das alles sind spätere Gesundheitskosten, die wir über andere Mittel finanzieren. Von daher gesehen, muss man sagen, ist Kohlekraft einfach eine Sache, die man sehr, sehr schnell abschalten muss. Und dann kommt eben die große Frage, Deutschland trägt mit seinen Kohlekraftwerken erheblich dazu bei, die Klimaschutzziele innerhalb des eigenen Landes nicht zu schaffen, innerhalb von Europa nicht zu schaffen, sehr, sehr viel CO2 noch auszustoßen. Es werden neue Kohlekraftwerke gebaut. Und einer der wenigen, die sich halt zum Beispiel jetzt gerade bezüglich der Jamaika-Verhandlungen auf einer eventuellen künftigen Regierungskoalition sperren, ist halt Dobrindt und die CSU. Die sagen, Kohleausstieg gibt es mit uns nicht. Und wenn man sich dann anguckt, es gibt in Bayern eine Handvoll Kohlekraftwerke, das ist im Vergleich auf die Einwohnerzahl relativ wenig. Dort tut das nicht weh, wenn der sagt, wir bleiben in der Kohle drin. Wenn man sich andere Länder anguckt, die liefern die Energie, die Kohleenergie, die Bayern verbraucht, mit. Das heißt, der Schmutz ist woanders. Nämlich bei den Ländern, die sich das nicht leisten können, zu sagen, wir verzichten jetzt mal auf Kohle, weil dort eben vielleicht durchaus ein paar mehr Arbeitsplätze dran sind erstmal und der Strukturwandel gemacht werden muss und wo dann viele Länder diesen genauso verschlafen.
Das heißt, wir können nicht von einer sauberen Republik Deutschland im doppelten Sinne nicht reden, weil wir die durch unseren Wohlstand die Umweltverschmutzung außerhalb von Deutschland verursachen, aber auch im eigenen Land durch Kohlekraftwerke. Wie kann man sich einbringen? Wie kann man irgendwie was tun? Deine Art und Weise war ja immer darüber zu reden, Umweltbildung und protestieren.
Ja, also selbstbewusst werden darüber, was es eben bedeutet, hier zu leben und zu konsumieren. Mit sich selbst darüber im Klaren werden, ob man das so möchte oder nicht. Und dann eben gucken, wo man sich zum einen vielleicht freiwillig selbst beschränkt, wenn man sagt, man möchte eben noch 20, 30 Jahre lang auf einem Planeten leben, der vielleicht den eigenen Kindern noch genügt und auch deren Kindern wiederum. Und dann genau diesen Anspruch eben auch an Menschen herantragen, die Entscheidungen fällen. Das heißt zum einen die Politik. Und zum anderen weitere Menschen in der Gesellschaft, die wiederum genauso Einfluss nehmen müssen und können und dürfen und sollen und sich eben auch mit der Industrie auseinandersetzen über Lobbykampagnen, zum Beispiel Umweltverbände oder auch mal in der eigenen Firma, wo man vielleicht der Lohnarbeit nachgeht, mal freundlich fragen, wie sieht es denn hier aus mit den künftigen Klimaschutz vorhaben und wo kaufen wir ein und wie kaufen wir ein? Und muss es immer ganz billig sein oder preisen wir jetzt schon mal ein, dass wir, was wir sonst in 15 Jahren halt über Kopf machen müssten und was dann wesentlich teurer wird?
Sagt Ralf Göring vom BUND. Ich wünsche viel Spaß weiterhin beim Seminar. Dir noch einen angenehmen Tag und danke fürs Gespräch.